Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ein Mann, der mit zwei Frauen verheiratet ist. Das ist die Familienkonstellation, die uns gleich am Anfang des 1. Samuel-Buches präsentiert wird. Und es dauert nur wenige Verse, bis klar wird, ideal sind solche Liebesbeziehungen nicht. Die eine Frau wird von ihrem Mann mehr beachtet als die andere, und die wiederum fängt an, aus lauter Eifersucht ihre vermeintliche Konkurrentin schlecht zu machen. Genauso läuft es auch bei Elkanah und seinen beiden Frauen Peninna und Hannah. Hannah ist unfruchtbar und wünscht sich nichts sehnlicher als ein Kind. Bei der jährlichen Wallfahrt nach Silo, wo sich zu dieser Zeit ein wichtiges Heiligtum der Israeliten befindet, legt sie ein Gelübde ab. Wenn Gott ihr einen Sohn schenken sollte, will sie ihn, sobald er alt genug ist, Gott zur Verfügung stellen, und zwar lebenslang für den Dienst am Heiligtum. Tatsächlich wird Hannah bald darauf schwanger, und so schwer es ihr auch fallen mag, für sie ist klar, dass sie ihr Gelübde halten muss. Vermutlich ist ihr Sohn, der kleine Samuel, gerade einmal um die 3 Jahre alt, als sie ihn nach Silo mitnimmt und ihn in die Obhut des Hohenpriesters Eli übergibt. Er soll den Jungen großziehen und aus ihm einen tüchtigen Mann Gottes machen. Wie die Geschichte weitergeht und welche Vorgänge am Heiligtum in Silo bei vielen Leuten zum Verdruss führen, das erfahren Sie in dieser Sendung, zu der ich Sie nun herzlich begrüße. Die gute Nachricht, Hannah ist ihren Makel als unfruchtbare Frau endlich losgeworden. Gott hat ihr den kleinen Samuel geschenkt. Die schlechte Nachricht, im Rahmen eines Gelübdes hatte Hannah versprochen, dass der Junge am Heiligtum der Israeliten in Silo großgezogen werden soll, um dort lebenslang wie ein Priester oder Levit Gott zu dienen. Doch dass sie ihren Sohn in einem Alter von vielleicht gerade mal 3 Jahren beim Hohenpriester Eli abgeben soll, scheint sie nicht besonders anzufechten. Sie ist überzeugt davon, dass Gott, der ihr diesen Sohn geschenkt hat, nur Gutes mit ihm vorhat. Darum ist es auch nicht verwunderlich, dass ihr Gebet oder Lobgesang am Anfang von Kapitel 2 eigentlich nur positive Aspekte beinhaltet. Ja, mehr noch, einige Aussagen in diesem Gebet oder Lobgesang sind wohl als Prophetie zu verstehen. Daraus schließe ich, dass Hannah wirklich eine sehr enge Beziehung zu Gott hat. Hören Sie nun aus dem 1. Samuel-Buch, Kapitel 2, den ersten Vers. Dort wird berichtet, »Und Hannah betete und sprach, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn.« Mein Mund hat sich weit aufgetan, wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Hannah spricht hier davon, dass ihr Haupt erhöht sei. Natürlich hat sie nun allen Grund, ihren Kopf ein Stück höher zu tragen, wie man so schön sagt, wenn jemand stolz und selbstbewusst durchs Leben schreitet. Der entscheidende Punkt ist jedoch, Gott hat dafür gesorgt, dass es dazu gekommen ist. Und deshalb verzichtet sie gewiss darauf, ihrer Konkurrentin, also der anderen Frau ihres Ehemanns, die vielen giftigen Bemerkungen heimzuzahlen, die sie früher zu hören bekam. Rache kann nicht zur Triebfeder im eigenen Leben werden, wenn man sich, wie Hannah es ausdrückt, an Gottes Heil erfreuen kann. Mit dem Stichwort Heil verbinde ich verschiedene Aspekte und Erfahrungen. Zum Beispiel, dass jemand Gottes Heil erfahren hat und sich nun seiner Errettung gewiss sein kann. Genau darum geht es im Johannesevangelium Kapitel 5. Jesus wird dort mit den Worten zitiert, »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen.« Wenn jemand Gottes Heil erfährt, dann ändert sich aber auch etwas im Alltagsleben dieses Menschen. Nicht von einem Tag auf den anderen, aber im Laufe der Zeit kann man lernen, Versuchungen zu widerstehen und nicht ständig dem Fleisch nachzugeben, wie Paulus es gern ausdrückt. »Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt«, schreibt er im 7. Kapitel des Römerbriefes und fährt fort, »Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht.« Doch so hoffnungslos, wie es scheint, ist die Lage nicht. mit der Kraft des Heiligen Geistes kann ein Mensch auch Veränderungen in seinem Leben anpacken. So heißt es etwa im ersten Kapitel des Jakobusbriefes: Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Seid Täter des Worts und nicht Hörer allein. So viel zum zweiten Aspekt, den ich mit dem Stichwort Heil verbinde. Wenn jemand Gottes Heil erfährt, dann ändert sich auch etwas im Alltagsleben dieses Menschen. Und schließlich noch ein dritter Aspekt. Wenn jemand Gottes Heil erfährt, dann gewinnt diese Person eine ganz neue Perspektive für die weitere Zukunft. Ein Vers aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 3, bringt das zum Ausdruck. Dort heißt es: Wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm, also Jesus, gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Als Hanna, die Mutter des kleinen Samuel, ihren Lobgesang anstimmt und davon spricht, dass sie sich über das Heil Gottes freut, hat sie sich wahrscheinlich keine großen Gedanken darüber gemacht, sondern einfach ihrer Freude freien Lauf gelassen. Aber sicherlich hat sie zumindest geahnt, was es bedeutet, Gottes Heil zu erfahren. Warum übrigens wird das Gebet der Hanna oft auch als Lobgesang bezeichnet? In Vers 1 heißt es ja eigentlich nur: Hanna betete und sprach. Nun, wenn man die einzelnen Aussagen ihres Gebetes einmal durchgeht, dann wird man feststellen, dass es gar nicht so sehr auf ihre eigene Situation, sprich auf die Geburt ihres Kindes, zugeschnitten ist. Vielmehr ähnelt es einem Psalm, der etliche Themen anspricht und von vielen Menschen mitgebetet werden kann. Auch die Bezeichnung Lobpsalm wäre deshalb durchaus passend. Ich komme nun zu Vers 2 innerhalb dieses Psalmes. Hanna stellt fest: Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und ist kein Fels wie unser Gott ist. Auch zum Stichwort Fels fallen mir natürlich einige Bibelstellen ein, die eine ganz bestimmte Wesensart Gottes beschreiben, nämlich seine Zuverlässigkeit. So heißt es etwa im 5. Buch Mose über Gott: Er ist ein Fels, seine Werke sind vollkommen, denn alles, was er tut, das ist recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm, gerecht und wahrhaftig ist er. Und im Neuen Testament wird Jesus als der Eckstein bezeichnet, denn Ecksteine sorgen beim Bau eines Hauses für Stabilität. Zurück zum Gebet der Hanna. In Vers 3 ruft sie dazu auf: Lasst euer großes Rühmen und Trotzen, freches Reden gehe nicht aus eurem Munde, denn der Herr ist ein Gott, der es merkt, und von ihm werden Taten gewogen. Ein recht bedeutsamer Vers, wie ich finde. Denn nur allzu leicht kann es passieren, dass man während des Betens Gott gegenüber die eigenen Leistungen hervorhebt oder Gott sogar gewisse Absichten unterstellt, die überhaupt nicht zutreffend sind. Also etwa so: Danke, Herr, dass die Leute von meinen Predigten so begeistert sind und dass du künftig Zehntausende in die Sportstadien schicken wirst, damit sie meine Botschaft hören. Ein solches Gebet enthält Rühmen und Trotzen, wie Hanna es ausdrückt. Auch in milderer Form sind solche Gebete abzulehnen. Weiter ab Vers 4. Der Bogen der Starken ist zerbrochen und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Die da satt waren, müssen um Brot dienen und die Hunger litten, hungert nicht mehr. Die Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht, er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Hier spricht Hanna von einem alten Menschheitstraum, nämlich, dass Gott die bestehenden ungerechten Verhältnisse umkehren und den Unterdrückten und Benachteiligten zu ihrem Recht verhelfen möge. Vergleicht man diesen Menschheitstraum mit der Realität, so stellt man leider fest, dass er nur sehr selten in Erfüllung geht. Gott hat jedoch verheißen, dass er diejenigen, die auf ihn vertrauen, nicht im Stich lassen wird. Manche empfinden solche Verheißungen wie eine Vertröstung aufs Jenseits. Aber es ist nun einmal so, dass Gott seinen eigenen Zeitplan hat. Umso lauter können wir jubeln, wenn Gott bereits in der Gegenwart Menschen aus ungerechten Verhältnissen befreit. Weiter ab Vers 8, zweite Hälfte. Denn der Welt Grundfesten sind des Herrn, und er hat die Erde darauf gesetzt. Er wird behüten die Füße seiner Heiligen, aber die Gottlosen sollen zunichte werden in Finsternis, denn viel Macht hilft doch niemand. Die mit dem Herrn hadern, sollen zugrunde gehen. Der Höchste im Himmel wird sie zerschmettern, der Herr wird richten der Welt enden. Er wird Macht geben seinem Könige und erhöhen das Haupt seines Gesalbten. Auch wenn ich die Aussagen im Lobgesang der Hanna nicht einzeln bewerten will, so scheint mir Vers 10 doch der wichtigste Vers zu sein. Er, gemeint ist Gott, wird Macht geben seinem Könige und erhöhen das Haupt seines Gesalbten. Gut, nüchtern betrachtet, kann man diesen Vers auf einen der kommenden Könige Israels beziehen. Zum Beispiel auf König David. Aber im selben Vers ist auch davon die Rede, dass Gott die Enden der Erde richten wird. Das ist aus meiner Sicht ein sehr deutlicher Hinweis darauf, dass hier kein herkömmlicher König gemeint ist. Und dann ist da ja auch noch dieser besondere Begriff ganz am Schluss von Vers 10, der im Deutschen mit Gesalbter übersetzt wird. Im Hebräischen steht hier das Wort Messias. Ins Lateinische übersetzt Christus. Ich denke, man braucht schon viel Fantasie, um in Vers 10 keine Ankündigung für das Kommen Jesu Christi zu erkennen. Der 11. Vers, der jetzt dem Lobgesang der Hanna folgt, erinnert uns an die Situation, in der sich Hanna gerade befindet. Sie ist mit ihrer Familie nach Silo gekommen, um am dortigen Heiligtum Gott die Ehre zu geben und vor allem, um ihren Sohn Samuel beim Hohenpriester Eli abzugeben. Gemeinsam macht sich Hanna mit ihrer Familie auf den Rückweg nach Hause. In Vers 11 wird berichtet, und Elkana ging heim nach Rama in sein Haus, der Knabe aber war des Herrn Diener vor dem Priester Eli. Sowohl Elkana, also der Vater des Jungen, als auch Hanna sind natürlich fest davon überzeugt, dass ihr Sohn beim Priester Eli gut aufgehoben ist. Doch im Umfeld des Heiligtums gehen Dinge vor sich, die man eigentlich nicht für möglich halten sollte. Ich lese weiter ab Vers 12. Aber die Söhne Elis waren ruchlose Männer. Die fragten nichts nach dem Herrn, noch danach, was dem Priester zustände vom Volk. Wenn jemand ein Opfer bringen wollte, so kam des Priesters Diener, wenn das Fleisch kochte, und hatte eine Gabel mit drei Zacken in seiner Hand und stieß in den Tiegel oder Kessel oder Pfanne oder Topf, und was er mit der Gabel hervorzog, das nahm der Priester für sich. So taten sie allen in Israel, die dorthin kamen nach Silo. Desgleichen, ehe sie das Fett in Rauch aufgehen ließen, kam des Priesters Diener und sprach zu dem, der das Opfer brachte, »Gib mir Fleisch für den Priester zum Braten, denn er will nicht gekochtes Fleisch von dir nehmen, sondern rohes.« Wenn dann jemand zu ihm sagte, »Lass erst das Fett in Rauch aufgehen und nimm dann, was dein Herz begehrt,« so sprach er zu ihm, »Du sollst mir's jetzt geben, wenn nicht, so nehme ich's mit Gewalt.« So war die Sünde der Männer sehr groß vor dem Herrn, denn sie verachteten das Opfer des Herrn. Hophni und Pinhas, die beiden Söhne des Hohenpriesters Eli, sind also in Wahrheit zwei ausgemachte Halunken. Sie haben weder Respekt gegenüber den Gläubigen, die ihre Opfergaben darbringen, und was natürlich noch viel schlimmer ist, sie haben auch keinen Respekt vor Gott. Ausgerechnet in dieser Umgebung wächst Samuel auf. Die Gefahr, dass er seinen älteren Vorbildern irgendwann nacheifern wird, ist wirklich nicht von der Hand zu weisen. Schon in der letzten Sendung habe ich darauf hingewiesen, dass der Gegenspieler Gottes, also der Teufel, prinzipiell an jedem Ort sein Unwesen treiben kann. Ein gutes Beispiel dafür ist ein ganz bestimmter Raum in Jerusalem, in dem Jesus in trauter Runde mit seinen Jüngern das letzte gemeinsame Abendmahl eingenommen hat. Selbst dort trieb der Teufel sein Unwesen, denn der Verrat durch Judas war schon in die Wege geleitet. Gerade an Orten, die eigentlich Schutz und Geborgenheit bieten sollten, kommt es manchmal zu erschreckenden Vorfällen. Einem Ehepaar, das mir eines Tages davon erzählte, dass sie ihren Sohn auf eine christliche Privatschule schicken wollten, gab ich den Rat, bitte beten Sie trotzdem weiterhin regelmäßig für Ihren Sohn. Sie hatten die Erwartung, dass gewisse gewalttätige Übergriffe, mit denen er auf einer öffentlichen Schule zu tun gehabt hatte, künftig ausbleiben würden. Doch eine christliche Schule kann nicht garantieren, dass es nicht zu ähnlichen oder anderen Vorfällen kommt. Auch in einer christlichen Gemeinde kann es mitunter Menschen geben, die anderen Menschen Schaden zufügen. Also halten wir die Augen offen, ohne in Panik zu verfallen oder jedem etwas Böses zu unterstellen. Ab Vers 18 in unserem Bibeltext wird unser Blick nun auf Samuel gelenkt und wie es ihm in der Obhut des Hohenpriesters Eli ergeht. Über ihn wird berichtet: Samuel aber war ein Diener vor dem Herrn, und der Knabe war umgürtet mit einem leinenen Priesterschurz. Dazu machte ihm seine Mutter ein kleines Oberkleid und brachte es ihm Jahr für Jahr, wenn sie mit ihrem Mann hinaufging, um das jährliche Opfer darzubringen. Und Eli segnete Elkana und seine Frau und sprach: Der Herr gebe dir Kinder von dieser Frau anstelle des Erbetenen, den sie vom Herrn erbeten hat. Und sie gingen zurück an ihren Ort. Der Hohepriester wünscht den beiden also weitere Kinder, damit es ihnen nicht immer so schwer fällt, ihren Samuel in der Fremde zurückzulassen. Und der Herr suchte Hanna heim, dass sie schwanger ward, und sie gebar noch 3 Söhne und 2 Töchter. Aber der Knabe Samuel wuchs auf bei dem Herrn. Eli aber war sehr alt geworden. Wenn er nun alles erfuhr, was seine Söhne ganz Israel antaten, und dass sie bei den Frauen schliefen, die vor der Tür der Stiftshütte dienten, sprach er zu ihnen: Warum tut ihr solche bösen Dinge, von denen ich höre im ganzen Volk? Nicht doch, meine Söhne, das ist kein gutes Gerücht, von dem ich reden höre in des Herrn Volk. Wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so kann es Gott entscheiden, wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, wer soll es dann für ihn entscheiden? Aber sie gehorchten der Stimme ihres Vaters nicht, denn der Herr war willens, sie zu töten. Soweit die Verse 21 bis 25. Dem Hohenpriester Eli gelingt es also nicht, seine Söhne zur Ordnung zu rufen und die aufkommenden Gerüchte zum Schweigen zu bringen. Die Widerborstigkeit der Söhne wird im zuletzt gelesenen Vers damit begründet, Zitat, dass der Herr willens war, sie zu töten. Offenbar haben wir es hier mit einem Fall von Verstocktheit zu tun, wie sie im zweiten Buch Mose beim ägyptischen Pharao anzutreffen war. Auch er widersetzte sich so lange gegen Gott, bis er sich überhaupt nicht mehr ändern konnte. Wenn es in unserem Bibeltext also heißt, sie gehorchten der Stimme ihres Vaters nicht, denn der Herr war willens, sie zu töten, dann bedeutet das im Grunde, zu einem gewissen Zeitpunkt haben sie Gottes Geduld überstrapaziert, so dass er beschlossen hat, sie zu töten. Mit Vers 26 wird nun unser Blick wieder auf Samuel gelenkt und die Geschichte über Hophni und Pinhas tritt für einen kurzen Moment in den Hintergrund. Es wird berichtet: Aber der Knabe Samuel nahm immer mehr zu an Alter und Gunst bei dem Herrn und bei den Menschen. Und jetzt geht es im folgenden Abschnitt wieder um den Hohenpriester Eli und seine beiden unmöglichen Söhne. Ein Prophet taucht eines Tages bei Eli auf. Sein Name wird nicht erwähnt. Auf jeden Fall aber gibt er dem alten Eli eine Mitschuld daran, dass er dem Treiben seiner Söhne so lange tatenlos zugesehen hat. Deshalb kündigt der Prophet an, dass es den Nachkommen Elis schlecht ergehen wird. Und als erstes werden Hophni und Pinhas ihr Leben verlieren. Ich lese nun weiter ab Vers 27. Die Gerichtsandrohung des Propheten, der Eli aufsucht, zieht sich bis zum Ende des Kapitels hin. Es kam aber ein Mann Gottes zu Eli und sprach zu ihm: So spricht der Herr, ich habe mich offenbart dem Hause deines Vaters, als die Israeliten noch in Ägypten, dem Hause des Pharao, gehörten, und hab's mir erwählt aus allen Stämmen Israels zum Priestertum, um auf meinem Altar zu opfern und Räucherwerk zu verbrennen und den Priesterschurz vor mir zu tragen. Und ich habe dem Hause deines Vaters alle Feueropfer Israels gegeben. So spricht der Herr, warum tretet ihr denn mit Füßen meine Schlachtopfer und Speisopfer, die ich für meine Wohnung geboten habe? Und du ehrst deine Söhne mehr als mich, dass ihr euch mästet von dem besten aller Opfer meines Volkes Israel. Darum spricht der Herr, der Gott Israels, ich hatte gesagt, dein Haus und deines Vaters Haus sollten immerdar vor mir einhergehen. Aber nun spricht der Herr, das sei ferne von mir. Sondern wer mich ehrt, den will ich auch ehren. Wer aber mich verachtet, der soll wieder verachtet werden. Siehe, es wird die Zeit kommen, dass ich deinen Arm und den Arm des Hauses deines Vaters abhauen will, dass es keinen Alten geben wird in deinem Hause und dass du deinen Widersacher im Heiligtum sehen wirst bei allem Guten, das Israel geschehen wird, und es wird niemand alt werden in deines Vaters Hause immer da. Doch nicht einen jeden will ich dir von meinem Altar ausrotten, dass nicht deine Augen verschmachten und deine Seele sich gräme. Aber der größte Teil deines Hauses soll sterben, wenn sie Männer geworden sind. Und das soll dir ein Zeichen sein, dass über deine beiden Söhne Hophni und Pinhas kommen wird. An einem Tag werden sie beide sterben. Ich aber will mir einen treuen Priester erwecken, der wird tun, wie es meinem Herzen und meiner Seele gefällt. Dem will ich ein beständiges Haus bauen, dass er vor meinem Gesalbten immerdar einhergehe. Und wer übrig ist von deinem Hause, der wird kommen und vor jenem niederfallen, um ein Silberstück oder eine Scheibe Brot, und wird sagen, lass mich doch Anteil haben am Priesteramt, dass ich einen Bissen Brot zu essen habe. Soweit die Verse 27 bis 36. Gegen Ende dieses Abschnitts habe ich erneut, wie zuvor schon beim Lobgesang der Hanna, den Eindruck bekommen, dass die Ankündigungen sehr weit in die Zukunft reichen. Manche Theologen meinen, dass mit jenem treuen Priester, den sich Gott erwecken wird, Zadok gemeint ist. Dieser Meinung jedoch kann ich mich nicht anschließen, weil dieser treue Priester zu sehr als eine ganz außergewöhnliche Person dargestellt wird. Vielmehr habe ich ein weiteres Mal den Eindruck, dass Jesus Christus gemeint ist. Er wird es nicht zulassen, dass ein Ort, an dem gläubige Menschen Gott die Ehre geben wollen, auf Dauer unwürdigen Priestern überlassen bleibt. Schon mehrmals hat das erste Buch Samuel unseren Blick auf den heranwachsenden Priesterkandidaten Samuel gelenkt. In Kapitel 3 wird es diesbezüglich zu einer wichtigen Entscheidung kommen. Ich hoffe, Sie schalten durch die Bibel dann wieder ein. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gott befohlen.